Heuchelei. Das ist Liebe ohne Wahrheit. Daniel hat eben schon daran erinnert, wir drehen uns in dieser Predigtreihe um das Wort Liebe und spalten es auf in drei andere Worte. Ihr seht das auf dieser Folie, die gleich kommt. Drei Begriffe, in denen sich Gottes Liebe zeigt. Drei Begriffe, die zusammen erst Gottes Liebe ergeben, so wie die Spektralfarben zusammen erst das Licht ergeben. Letztes Mal ging es um Gerechtigkeit. Thorsten hat gezeigt, dass Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit, eigentlich etwas anderes ist, als was wir unter Gerechtigkeit verstehen. Gottes Gerechtigkeit ist eine mitfühlende Gerechtigkeit. Man könnte sagen, es zerreißt ihm das Herz, wenn Menschen ungerecht behandelt werden, und er stellt sie auf ihre Seite, er fühlt mit. Und Thorsten hat uns Anregungen gegeben, wie wir solche mitfühlende Liebe, mitfühlende Gerechtigkeit leben können. Heute geht es um diesen roten Bereich, um Wahrheit. Wahrheit ist ein ganz wichtiger Bestandteil von Liebe. Liebe, die nur aus Mitgefühl bestehen würde, ohne dass Wahrheit mit drin ist, wäre keine Liebe. Die beiden hier hatten ja im weitesten Sinne Mitgefühl mit ihrem Pastor. Also ich weiß, sie hatten eigentlich keins. Ich habe es gesucht darin, aber auf jeden Fall, als sie ihm dann begegnen, hätte man sowas vermuten können. Ja? Sowas wie, okay, sie wollen ihm wenigstens ein bisschen freundlich begegnen, ihn ein bisschen aufbauen, dem armen Kerl mit seinen Krawatten. Es ist übrigens gut, wenn ihr Mitgefühl mit Pastoren habt. Nur mal so am... Die brauchen das auch. Und die schuften hart und können sich solche Krawatten leisten. Also gut, sie versuchen das ein bisschen, aufmunternde Worte oder so. Aber Liebe, die wir jemandem, wenn wir ihm begegnen, entgegenbringen, ohne dass Wahrheit darin ist, ist nicht Liebe, sondern Heuchelei. Sie halten ihn für eine Null eigentlich. Aber sie gehen ganz anders mit ihm um. Ich weiß, dass diese Szene übertrieben ist, aber ich weiß nicht, wie übertrieben sie ist. Ich weiß nicht, wie weit weg sie von unserem Alltag ist. Ein bisschen vielleicht. Aber stell dir mal vor, es wäre jetzt, du sitzt hier drin und es wäre dir nicht möglich, deine Gedanken, die du über andere Menschen, die auch hier drin sitzen, jetzt hast oder heute noch hast, es wäre dir nicht möglich, diese Gedanken zu verstecken. Und das, was du denkst über andere, wäre jederzeit offen zu sehen, zu hören. Wir würden den Raum fluchtartig verlassen müssen wahrscheinlich. Erich Kästner hat mal was Schönes gesagt, so ein kleines Gedicht. Es geht so: Wenn jeder hätte an seiner Stirn von Glas ein Fensterlein, dahinter die Gedanken schwirren und jeder könnte sehen hinein. Ach, was gäbe das ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen. Wir sind nicht immer ehrlich. Vielleicht sogar eher selten. Wir haben ein gewisses Problem mit der Wahrheit. Aber wenn wir lernen wollen, aufrichtig zu lieben, so wie Gott liebt, und darum geht es ja in dieser Reihe, dann müssen wir lernen, die Wahrheit zu sagen. Oder besser noch, die Wahrheit zu leben. Wahrhaftig zu leben. Ich habe euch 5 Sätze von Leuten in der Bibel mitgebracht. Jeder Satz steht so für einen Punkt. Und an diesen 5 Zitaten hangen wir uns entlang. Erstmal in den ersten Zitaten versuchen wir so ein bisschen zu sehen, was Liebe überhaupt ist, was Wahrheit überhaupt ist und wie es mit Liebe zusammenhängt. Und dann in den letzten Punkten zu gucken, wie können wir das konkret leben. Der erste Satz ist von Johannes. Ich weiß nicht, wie gut ihr Johannes kennt. Er war einer der engsten Freunde Jesu, einer seiner Jünger, wahrscheinlich der Jüngste. Und man könnte so ein bisschen vermuten, dass er ein bisschen der Lieblingsjünger Jesu war. Jedenfalls ist ab und zu, beschreibt Johannes sich in seinem eigenen Evangelium, das er selber schreibt, schreibt er, wenn er von sich schreibt, immer den Jünger, den Jesus lieb hatte. Und einmal wird auch erzählt, dass sie bei einem Abendessen zusammen waren und dass Johannes an der Brust Jesu lehnte. Das hört sich, wahrscheinlich hört sich das für unsere Ohren viel kuscheliger an, als das eigentlich wirklich gemeint war. Wenn ich das jetzt erkläre, dauert es viel zu lang. Auf jeden Fall, was ich sagen will, man hat aus Johannes so ein bisschen den Softie des Neuen Testamentes gemacht. Man könnte meinen, wenn man seine Briefe nachher liest, das, was er geschrieben hat, dass das sehr gut passt. Denn Johannes spricht dauernd von Liebe. Er spricht dauernd von Liebe, dass Gott uns liebt, dass wir einander lieben sollen. In der ersten Predigt hatte ich ganz viel Johannes-Text da. Und es gibt sogar so eine Legende, nach seinem Tod, nachdem er gestorben war, erzählte man sich das, dass man den alt gewordenen Johannes immer noch in die Kirche getragen habe und alles, was er zu den Leuten sagte, war: Kinder, liebt euch. Kinder, liebt euch. Der sanfte Softie. Das Problem ist, er war das eigentlich gar nicht. Jesus hatte auch einen Spitznamen für Johannes. Genauer gesagt für Johannes und seinen Bruder. Er nannte die beiden, oder Johannes, er nannte ihn nicht Bärchen oder Warmduscher oder sowas, was man einem Softie vielleicht sagen würde. Sein Spitzname für ihn war Donnersohn. Er nannte diese beiden Zwillinge Donnersöhne, weil sie manchmal ein bisschen aufbrausendes Temperament hatten und weil sie manchmal auch ein bisschen härter durchgreifen wollten, als Jesus das tat, wenn Leute ihrem Meister ans Bein pinkelten, sag ich mal. Ja, dann hätten sie am liebsten Feuer und Schwefel vom Himmel fallen lassen. Sie waren ziemlich aufbrausend, die beiden. Dass wir heute Johannes für einen Softie halten, ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir Liebe verzerrt verstehen. Das hat mit unserem verzerrten Begriff von Liebe zu tun. Wir denken, wenn einer dauernd über Liebe redet, dann ist er ein lieber Kerl. Dann ist er auch irgendwie ein harmloser Kerl. Dann ist er immer nett, immer höflich. Aber so ist es nicht. So oft Johannes von der Liebe redet, genauso oft redet er von der Wahrheit. Und die Wahrheit ist oft gar nicht nett. Johannes war einer, der mutig für die Wahrheit kämpfte und er nannte sie beim Namen, wenn es sein musste. Und deswegen dieser Satz, ich habe keine größere Freude, als die zu hören, dass meine Kinder in der Wahrheit leben. Das ist im dritten Johannesbrief. Und das ist nur ein Satz von vielen. Er hat auch sowas gesagt, wie, wenn einer sagt, er liebe Gott, aber er hasst seinen Bruder, dann lügt er. Absolut klare Worte. Wenn einer sagt, er liebe Gott, und er hasst seinen Bruder, dann lügt er. Johannes war einer, der für die Wahrheit kämpft. Er hat gesagt, meine Kinder, unsere Liebe darf nicht nur aus schönen Worten bestehen. Sie muss sich in Taten zeigen, die der Wahrheit entsprechen. Also es ist eine Sache, mitfühlende Liebe für Menschen zu empfinden, die es nötig haben. Aber Liebe bedeutet auch, wahrhaftig, echt mit diesen Menschen umzugehen. Aufrichtig. Mit denen, die die Wahrheit hören müssen. Liebe bedeutet also manchmal auch, ein Donnersohn zu sein und nicht nur ein Softie. Aber was ist Wahrheit? Das ist der nächste Satz. Was ist Wahrheit? Pilatus hat das gefragt, bevor er Jesus dem Henker übergab. Es war sein letzter Satz an Jesus. Sie hatten ein kurzes Gespräch vorher, in dem Pilatus versuchte herauszufinden, was an diesem Mann rechtfertigt eigentlich, dass ich ihn zu Tode verurteile. Und er sagt ihm, hey, sie werfen dir vor, du würdest dich als König ausgeben. Stimmt das? Und Jesus sagt, ja, ich bin ein König. Aber dieses Königreich ist gar nicht eines, wie du dir das vorstellst. Und er versucht ihm zu erklären, ich bin hier, um den Menschen die Wahrheit zu bringen, um ihnen die Augen zu öffnen für die Wahrheit. Und die auf der Seite der Wahrheit stehen, die hören mir zu. Und dann sagt Pilatus diesen Satz, der viel über seinen Charakter sagt. Was ist Wahrheit? Ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, dass er es wirklich wissen wollte, oder mehr so, was ist schon Wahrheit? Kann man aus dem Text nicht mehr rausholen. Ich weiß nicht, ob er die Antwort auf die Frage wissen wollte. Ich möchte sie wissen. Mich interessiert sie und ich glaube, dass es eine Frage ist, die voll gut in unsere Zeit passt. Was ist eigentlich Wahrheit? Das hätte auch Sylvia Naidoo fragen können oder Bart Simpson oder jemand von heute. Steven Spielberg oder was. Jemand, diese Frage, glaube ich, wird heute oft gestellt, vor allen Dingen von Musikern, Künstlern. Was ist eigentlich Wahrheit? Denn wir wissen nicht mehr, was wahr ist. Und wenn einer behauptet, er wüsste, was die Wahrheit ist, er kenne die Wahrheit, dann reagieren wir oft nicht so, dass wir wissen wollen, was sagt er denn? Sondern sagen wir, okay, das ist einer, der es garantiert nicht weiß. Das ist ein Fanatiker oder ein Betrüger oder ein Durchgeknallter oder vielleicht ist er Kabarettist, die sagen auch manchmal die Wahrheit. Aber im Grunde wissen wir, wenn einer behauptet, er kenne die Wahrheit, dann brauchen wir ihn nicht mehr ernst nehmen. Wir leben in einer Zeit, in der wir nach Wahrheit suchen. Auch nach der Wahrheit über uns selbst, aber in der wir, und das war in den Generationen vor uns schon so, immer, anders ist, wir glauben irgendwie nicht mehr, dass man sie finden kann. Wir glauben, Wahrheit, wenn es sie gibt, gibt es nur als individuelle Wahrheit. Also Wahrheit muss ich irgendwie für mich selber schaffen. Und das ist dann meine Wahrheit, okay. Wahrheit ist eigentlich nicht was man finden kann, sondern eher was man kreieren muss. Und wir sind höchst skeptisch, wenn einer seine Wahrheit für die Wahrheit hält und möchte, dass wir seine Wahrheit übernehmen und danach handeln. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich gut. Ich bin eigentlich ein Kind meiner Zeit. Wir haben ein paar tausend Jahre hinter uns, in der immer wieder Menschen uns sagten, was die Wahrheit ist und dass man so oder so handeln müsse. So oder so leben müsse. Dass man gegen den oder gegen den Krieg führen müsse im Namen der Wahrheit. Oder dass man an den oder den Fortschritt glauben müsse, weil das wirklich jetzt die wahre Rettung bringt oder so. Oder dass man auf den oder den Führer seine Hoffnung setzen müsse. Eigentlich finde ich das gut, dass wir nicht einfach nur noch Wahrheit blind übernehmen und irgendwo hinterherlaufen. Darauf habe ich eigentlich keine Lust. Aber ich sehe zwei Dinge. Ohne Wahrheit zu leben, macht uns auf Dauer krank. Wir sind zutiefst verunsichert, weil solange wir nicht wissen, warum wir eigentlich hier sind und was das hier alles soll. Und ich sehe, dass unsere Gesellschaft krank wird, weil sie nach Wahrheit sucht, aber sie eigentlich nicht finden will. Und die das nicht aushalten, habe ich gesagt, die das nicht aushalten, so im leeren und luftleeren Raum zu hängen, nicht zu wissen, was Wahrheit ist, die tun manchmal ganz komische Dinge. Manchmal habe ich das Empfinden, dann glauben sie lieber an eine Lüge, als weiter nach der Wahrheit zu suchen. Dann baue ich eben auf eine Lüge, die Sekten leben davon. Und vielleicht auch ein Teil der Unterhaltungsindustrie. Dass man sich auf Dinge verlässt, die eigentlich nur eine Illusion sind. Aber besser, als gar keine Wahrheit zu haben. Ich sehe also, dass wir Wahrheit brauchen. Und darum ist es ein Ausdruck von Liebe, wenn ich einem Menschen das, was ich über die Wahrheit erkannt habe, weitergebe. Dann ist es kein Angriff, es ist ein Ausdruck von Liebe. So, und ich sehe zweitens, und das finde ich, damit bin ich jetzt gleich beim dritten Punkt, dass Jesus in einer Art und Weise über Wahrheit spricht, die mir als Kind meiner Zeit entgegenkommt. Die mich ermutigt, bei ihm Wahrheit zu suchen. Er hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich denke, ja, genau. Die Wahrheit würde uns frei machen. Die Wahrheit zu erkennen, das wäre Freiheit. Aber was Jesus dann über die Wahrheit sagt, ist vor allem eins. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Also nicht, hey, ich sag dir die Wahrheit, sondern, hallo, mein Name ist Jesus, du kannst mich auch Wahrheit nennen. Ich bin die Wahrheit. Ein Riesenanspruch. Wer mich kennenlernt, der lernt die Wahrheit kennen. Über Gott, über sich selber, über dieses Leben. Und zuerst mal denke ich, das ist noch ein größerer Anspruch, als sie zu kennen. Wenn der kein Kabarettist ist, dann eins von den anderen Dingen. Fanatiker, Betrüger, was immer. Der glaubt nicht nur zu wissen, was Wahrheit ist, der glaubt sie zu sein. Aber dann beim zweiten Denken habe ich gemerkt, genau darin liegt der Grund für mich, bei Jesus Wahrheit zu suchen. Weil ich merke, es ist eine Wahrheit, auf die ich mich einlassen muss und darf und wo mir die Zeit gegeben wird, diese Wahrheit wie eine Person kennenzulernen. Also Wahrheit, Gottes Wahrheit ist nicht eine, die er mir vor die Augen stellt und sagt, glaub es oder glaub es nicht, sondern Gottes Wahrheit ist eine, die ich kennenlernen kann wie eine Person und zu der ich Vertrauen fassen kann nach und nach. Gottes Wahrheit ist eine, zu der man eine Beziehung aufbaut. Das Wort, was Daniel eben gesagt hat, Emuna für Wahrheit, das war in einem Text mit Treue übersetzt. Die Bibel wechselt sich da irgendwie ab. Manchmal sagt sie Wahrheit, manchmal sagt sie Treue. Und Treue ist ein Beziehungswort. Man könnte sagen, ob etwas wahr ist, erkennst du daran, ob diese Wahrheit treu ist. Doofer Ausdruck, oder? Aber ob Jesus wahr ist, sozusagen, die Wahrheit sagst, erkennst du daran, ob du Treue bei ihm erlebst, ob das, was er sagt, ob du daran dein Leben darauf bauen kannst, ob das hält, ob das verlässlich ist, was du da tust. Und das wird ein bisschen Zeit brauchen, bis du Wahrheit bei Jesus entdeckst. So, aber genau das bietet mir Jesus an. Hey, vertrau mir, prüf es. Prüf es, du sollst nicht blind glauben. Du sollst eine Beziehung zur Wahrheit herstellen. Prüf es, ob ich es wert bin, dass man mir glaubt. Guck, ob ich wirklich Wahrheit in dein Leben reinbringe. Das ist der Grund, warum ich als Kind meiner Zeit an Jesus glaube. Ich soll es nicht einfach glauben und schlucken, sondern ich darf es ausprobieren. Und diese Beziehung wird enger, von Tag zu Tag. Und ich darf gucken, wenn Jesus die Wahrheit ist, dann heißt das, dass die Beziehung zu Jesus Licht in mein Leben bringen wird. Dann wird mein Leben wahrer bleiben. Die Lüge verschleiert immer alles, was in deinem Leben ist. Die Wahrheit bringt es ans Licht. Erlebst du Wahrheit bei Jesus, wird es heller. Seit du ihn kennst, wirst du freier. Und das nimmt bei Jesus manchmal sehr konkrete Formen an. Wahrheit wird euch frei machen. Sieht bei Jesus sehr konkret aus. Eine Geschichte, und jetzt komme ich wieder zu dem, was an der Wahrheit oft das Unangenehme ist. Eine Geschichte, er trifft eine Frau an einem Brunnen in der Mittagshitze. Diese Frau ist allein dort, weil zur Mittagshitze geht kein Mensch zum Brunnen, um Wasser zu holen. Sie schon, weil sie weiß, dann wird sie dort niemanden treffen. Und Jesus spricht diese Frau an, das ist eigentlich nicht normal, weil als Jude hat man niemals eine Frau angesprochen in der damaligen Zeit, als jüdischer Mann, und schon gar nicht als Jude eine Samariterin. Er war da so ein bisschen unterwegs in den Outbacks oder was, ja, und er trifft diese Frau. Und sie unterhalten sich über das Leben, über verschiedene Dinge, die ich jetzt nicht wiederholen will, und Jesus versucht ihr zu sagen, dass er ihr Wasser geben könnte, dass sie nie wieder durstig macht. Sie checkt nicht, dass er nicht von dem Wasser hier redet, sondern von Leben, das einen so erfüllt, dass man wirklich zufrieden ist und das Leben gefunden hat. Und irgendwann fragt er sie, und jetzt komme ich zu dem Punkt, geh in die Stadt und komm mit deinem Mann wieder. Und sie sagt, ich habe keinen Mann. Und er sagt, ja, du hast recht, du sagst die Wahrheit. 5 Männer hattest du, und den, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Und das ist der Grund, warum diese Frau niemandem begegnen will. Sie ist, in der damaligen Zeit war das, so zu leben, war damals, damit war man geächtet. Damit war man raus aus der Gesellschaft. Sie ist geächtet aufgrund ihrer Lebensgeschichte. Und in diesen Worten, wo sie sagt, ich habe keinen Mann, liegt der ganze Schmerz ihrer Lebensgeschichte drin. Das, was sie eigentlich versucht wegzudrücken, was sie eigentlich nicht ans Licht holen will. Und genau das spricht Jesus an in diesem Gespräch mit ihr. Und das ist nicht sensibel und das ist auch nicht nett. Aber dass er das tut, dafür gibt es nur einen Grund. Er liebt diese Frau. Er hat nicht einfach nur Mitgefühl mit ihr und möchte, dass sie ein bisschen eine nette Zeit jetzt mit ihm hat hier irgendwie, sondern er weiß, was wirklich Liebe in ihr Leben bringen würde, wäre die Wahrheit. Und das würde dieser Frau nichts nützen, zu wissen, dass sie von Gott geliebt ist, wenn aber das Ganze, was ihren Schmerz ausmacht, im Dunkeln höflich bedeckt bleibt und keiner spricht es an. Was sie braucht, ist Wahrheit und genau das holt er ans Licht. Das, was krass kaputt ist, und das ist unangenehm. Das ist unangenehm, wenn das mit uns so passiert, und es ist auch unangenehm, wenn wir das Gefühl haben, wir müssten einem anderen helfen, das zu entdecken. Ich habe gedacht, manchmal fühlst du Gottes Liebe daran, dass es weh tut. Nicht immer, aber manchmal fühlst du Gottes Liebe sogar so, dass es weh tut, weil Dinge ans Licht kommen, die du eigentlich nicht am Licht haben willst. Nur, das ist echte verlässliche Liebe, die dir die Wahrheit über dich sagt. Also wenn ich jetzt, also kleines, etwas krasses Beispiel, wenn ich hier vorne sitze, kurz bevor ich auf die Bühne gehe, und jemand bemerkt, dass ich meinen Hosenladen aufhabe. Wer sind die, die mich lieben? Die, die sagen, das wird aber peinlich jetzt gleich, aber ich sag's ihm nicht. Also ich lasse ihn lieber so. Oder derjenige, der sagt, okay, es ist ihm unangenehm, es ist mir unangenehm, aber ich sag's ihm. Denn ich möchte nicht, dass er so auf die Bühne geht. Ja? Manchmal ist Liebe Wahrheit, auch wenn es unangenehm ist. Gottes Liebe bringt Wahrheit in das Leben von Menschen. Und wenn wir Gottes Liebe widerspiegeln wollen, und darum geht es ja heute, dann müssen wir besser darin werden, die Wahrheit zu sagen, so wie Jesus das getan hat. Und es ist keine Liebe, wenn wir die Wahrheit einfach nur verschweigen. Es ist eher Gleichgültigkeit. Unsere Liebe ist keine verlässliche Liebe. Und so haben wir diesen Punkt genannt, verlässliche Liebe, ne? Wenn wir der Wahrheit aus dem Weg gehen. Und deshalb stehen wir dazu, dass wir sagen, hey, Jesus ist die Wahrheit. Selbst wenn es heute unangenehm ist, zu sagen, wir kennen die Wahrheit. Auch wenn es intolerant klingt. Das weiterzugeben, tun wir, weil wir lieben wollen. Weil wir den Eindruck haben, das zu wissen, kann nicht einfach bedeuten, dass wir es für uns behalten, nur weil das netter ist. Und das Zweite, wir müssen darin besser werden, wahrhaftig mit Menschen umzugehen, die die Wahrheit hören müssen. Echt zu leben. Und sogar unangenehme Wahrheiten ins Leben von anderen Menschen zu bringen. Und ich dachte, ich will euch nicht vorenthalten, wie Doug versucht hat, das zu tun. Wir gucken nochmal einen kleinen Clip. Ich kann ihn auch später einbauen. Ihr könnt auch einfach winken, wenn ihr ihn habt.
Okay, ja.
Ja, okay. Dann sage ich nicht, was da passiert wäre. Jedenfalls versucht er es. Und er schafft es auch. Eine Person in der Bibel, habt ihr aber die Folien wieder? Oder ist das auch? Nee. Auch nicht mehr, okay. Die das tut, ist Nathan. Da oben würdet ihr jetzt den Satz lesen können, du bist der Mann. Die Story dazu ist, dass David, der König von Israel, eigentlich ein feiner Kerl, sich verliebt. Das ist noch nicht das Problem, aber er verliebt sich in eine Frau, die verheiratet ist. Und der Mann ist weg an der Front und er holt sie zu sich nach Hause, sie schlafen miteinander. Für einen König der damaligen Zeit war das überhaupt kein Ding, er konnte sich nehmen, was er wollte. Und die Frau wird schwanger, das ist Pech. Und dann wird er ein bisschen hektisch, er holt den Mann von der Front zurück und versucht, das irgendwie zu vertuschen, indem er sagt, hier, verbringt noch mal ein paar Tage zu Hause, dann vielleicht da irgendwann entsteht, das kann er dann dem Mann unterjubeln, aber dieser Mann ist irgendwie sowas von loyal, er sagt, nee, also, hey, während meine Jungs da draußen auf dem Feld sind, werde ich nicht nach Hause gehen, ich halte mich in der Kaserne auf oder was, und er kriegt es einfach nicht hin. Er macht ihn betrunken, er versucht alles, er kriegt es nicht hin. Und letzter Ausweg, er lässt diesen Mann umbringen. Nicht so einfach indem er das direkt tut. Er schickt ihn an die Front und er sagt dem Hauptmann, stell ihn irgendwo hin, wo es klar ist, dass er das nicht überleben wird. Lass ihn irgendwas ausführen, was Nonsens ist. Und er kommt dabei um. Und damit ist es für David klar, er kann diese Frau heiraten, alles ist gut. Und für ihn ist es dann in Ordnung, dass das Baby kommt auch auf die Welt. Und dann kommt Nathan zu ihm und er erzählt ihm eine Geschichte. Und er sagt, du, es gibt in deinem Land einen Mann, der hat ein einziges Schäfchen. Und dieses Schäfchen ist alles, was er hat. Und er zieht das auf, das schläft bei ihm im Bett. Das ist sein Ein und Alles. Und es gibt einen anderen Mann, der wirklich Geld und Knete hat und alles. Und er hatte Besuch. Und weißt du, was er gemacht hat? Er hat ein Tier schlachten lassen für diesen Besuch, um was Leckeres zu essen zu machen. Aber er hat dieses Schäfchen dieses alten Mannes, dieses armen Mannes genommen. Was sollen wir machen? Und David sagt, dieser Mann muss des Todes sterben. Wer das getan hat, diesem Menschen dort alles wegnehmen. Und er sagt, dann sagt Nathan, du bist der Mann. Du bist der Mann. Wir haben den Clip. Passt er jetzt? Okay, er passt jetzt. Okay, das ist eine praktische Möglichkeit, wie man das machen kann. Du bist der Mann. Nathan hatte eine schwierigere Aufgabe bei David. Wer von uns hätte das gern gemacht, zum König hinzugehen und zu sagen, du bist ein netter Kerl, bei aller Freundschaft, wir mögen uns, aber was du da gemacht hast, ich muss dir sagen, also die ehrliche Sache wäre, du bist ein Scheißkerl, was du da gemacht hast. Wer von uns würde das tun? Wir würden alles lieber tun als das. Wir sagen, und wir sagen dann meistens, wir sagen das nicht, weil wir wollen den anderen nicht verletzen. Das ist ja meistens die Aussage. Ich habe gedacht, das ist kompletter Unsinn. Darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass der andere nicht verletzt wird. Es geht auch uns nicht darum. Wir wissen nämlich, wenn er die Wahrheit nicht erfährt, wird er verletzt werden. David wird Riesenprobleme mit Gott bekommen, wenn nämlich irgendjemand sagt, dass das nichts war. Und Nathan weiß das. Es geht nicht darum, dass wir nicht wollen, dass der andere verletzt wird. Wir wollen nicht, dass wir es sind, die es ihm sagen. Es geht eigentlich darum, dass wir keine Unannehmlichkeiten wollen. Das ist das Ding. Es geht uns nicht wirklich um den anderen. Und darum ziehen wir Heuchelei der Wahrheit vor. Wir lassen den anderen mit offenem Hosenladen rumlaufen. Und das ist nicht Liebe, das ist Grausamkeit. Bonhoeffer hat gesagt, nichts kann grausamer sein als jene Milde, die den anderen seiner Sünde überlässt. Und was Nathan getan hat, das ist Liebe. Liebe zu einem König, der ein gutes Herz hat, aber der einen riesen Fehler gemacht hat. Und es ist Liebe, wenn wir Licht in das Leben anderer Menschen bringen. Sogar dann, wenn es weh tut. Weil dieses Licht die Chance für Wahrheit und für Heilung ist. David ist wirklich katastrophal gefallen. Und was er getan hat, war nicht wieder gut zu machen. Es ist ans Licht gekommen, aber dann macht er etwas richtig. Er lässt es zu. Er hört Nathan zu und er nimmt diese Wahrheit an und er sagt, ja, ich bin der Mann. Sein Vorgänger Saul war übrigens ganz anders. Er hatte auch jemanden in seinem Leben, der ihm die Wahrheit über sich gesagt hat. Darüber, dass er Fehler macht. Dass Gott nicht zufrieden ist mit dem, wie er lebt. Und der ihn konfrontiert hat. Und Saul war einer, der wollte es nicht hören. Er hat einfach stur weitergemacht. Er hat es runtergedrückt, die Lüge gelebt bis zum Schluss und er hatte kein schönes Ende. Und heute lese ich von Saul, von dem großen Starken, der stark geblieben ist und ich denke, was für ein Jammerlamm. Und ich lese von David, der Riesenschwächen hatte. Und ich denke, was für ein großer Mann. Weil er zur Wahrheit gestanden hat. Sich korrigieren ließ, nichts beschönigt hat. Es liegt so eine große Chance da drin, wenn Licht ins Leben von Menschen kommt. Ich erinnere mich an Menschen, wo Licht reinkam und sie stellten sich für Leute hin und sagen, hey, was ich gelebt habe, Heuchelei. Das und das, ihr wusstet es nicht, aber das und das ist gelaufen schon seit Jahren. Und du hast zuerst einen riesen Schock. Und nachher merke ich, wie diese Menschen in meiner Sicht, wie mein Denken von diesen Menschen ich denke nicht nach unten, meine Güte, was die sich geleistet haben, sondern nach oben. Meine Güte, er traut sich dazu zu stehen. Und er versucht es zu verändern. Und meine Menschen wachsen daran, zu ihrer Wahrheit zu stehen. Es liegt so eine große Chance darin, Licht ins Leben von Menschen zu bringen. Und wenn du das tun kannst für jemand anders, hast du dann den Mut dazu? Auch gerade dann, wenn der Müll des Lebens hochkommt? Jetzt bin ich beim letzten Punkt und will das einfach nochmal praktisch machen. Das ist ein Satz von Paulus, der nächste. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Ich werde jetzt nichts mehr über Paulus sagen. Ich habe ihm einfach diesen Satz geklaut. Die Liebe freut sich an der Wahrheit. Wahrheit und Liebe gehören eng zusammen. Und das ist wichtig, dass ihr euch das behaltet. Ich will euch ermutigen, das zu leben. Beides nämlich. Wahrheit und Liebe. Nicht nur eines von beiden. Es geht nämlich nicht darum, dass ihr jetzt mit allen möglichen verletzenden Wahrheiten um euch werft. Auf den nächsten zugeht und sagt, du, ich muss dir sagen, deine Nase ist einfach zu groß und das sieht nicht gut aus. Das mag die Wahrheit sein. Das mag die Wahrheit sein, aber Liebe ist nicht darin. außer du bist irgendwie ein Top-Chirurg und könntest daran was ändern. Okay, dann ist das vielleicht, ja. Also Wahrheit ist nicht gleich Wahrheit. Ist nicht gleich Liebe, Licht, die dem anderen Menschen hilft. Es geht nicht darum, dass du zu einem Menschen wirst, dem es von jetzt an Spaß macht, andere zu korrigieren und zu kritisieren. Solche Menschen gibt es und solche Menschen können manchmal tausendmal die Wahrheit sagen und nichts von dem bewirkt in dem Leben anderer Menschen etwas Gutes. Außer sie sind wirklich groß und sagen, okay, es war schrecklich, was er da zu mir gesagt hat, aber ich überlege trotzdem, was daran wahr sein könnte. Solche Leute gibt es auch, aber das bewirkt in der Regel keine Wahrheit im anderen und schon gar keine Liebe. Also wenn du anderen Menschen die Wahrheit sagst, wenn du eine Lebenslüge bei ihnen siehst und du hast das Gefühl, ich muss das ansprechen, eine Sucht oder Schuld oder eine falsche Entscheidung, da lebt vielleicht jemand in einer Beziehung, du weißt, diese Beziehung ist nicht gut. Sie ist nicht gut für ihn, aber niemand sagt es. Und ich traue mich auch nicht, es zu sagen. Wenn du also den Eindruck hast, ich müsste, dann ist entscheidend, wie du das tust. Also wie du etwas sagst. Man kann die Wahrheit verletzend und verurteilend sagen oder mit Mitgefühl. Dieser Punkt von letztem Mal muss mit da rein. Ja, wenn wir Liebe zwar wahrleben, aber ohne Mitgefühl, ohne Gerechtigkeit, unsere Mitfühlende Gerechtigkeit, dann wird es wieder schief. Überprüfe also deine Motivation. Ist es Liebe, warum du es sagen willst? Oder, und wenn es Liebe ist, dann bring das auch zum Ausdruck. Oder ist es eigentlich nur, du willst dem anderen mal einen reindrücken? Und dann wird er das merken. Und dann wird es nichts bei ihm auslösen. Ortberg hat gesagt, zwischen einem Propheten, Nathan war ein Prophet, also Leute, die Wahrheit ins Leben anderer sprechen, zwischen einem Propheten und einem Trottel besteht ein theologischer Unterschied. Was tief im Herzen eines Propheten brennt, ist nicht Zorn, sondern Liebe. Also wie du es sagst, ist wichtig. Und das Zweite, was vielleicht noch wichtiger ist, wem sagst du es? Also was ich damit sagen will, wie ist die Beziehung zwischen dir und dieser Person? Also je tiefgehender, je persönlicher das Ding ist, was du ansprechen musst, desto tiefgehender sollte deine Beziehung zu diesem Menschen sein. Also weiß er, dass du ihn schätzt? Weiß er oder sie, dass da Vertrauen ist zwischen euch? Trägt diese Beziehung das, was du ihr sagen willst? Wenn nicht, dann musst du überlegen, ob es so wichtig ist, dass du es trotzdem sagst. Das kann manchmal wirklich der Fall sein. Aber in der Regel wäre es dann vielleicht besser zu überlegen, gibt es jemanden, der das besser kann als ich? Weil ich habe die Beziehung nicht. Oder ich investiere in die Beziehung mit dem Ziel, ich möchte dieses Vertrauen aufbauen, damit ich auch die Wahrheit sagen kann. Gibt es vielleicht jemanden anderen sonst, der es liebevoller tun kann als ich? Also gerade wenn es um wirklich krasse Dinge geht, überleg, ob die Beziehung zwischen dir und der Person das tragen kann. Manchmal braucht Wahrheit eine echte Vertrauensbeziehung, damit Menschen die Wahrheit annehmen können. So, aber wenn du jemanden liebst, es könnte sein, dass du sein Nathan werden musst, dass das für dich dran ist. Das andere, was du dich nach dieser Predigt fragen solltest, gibt es jemand, der dein Nathan ist? Gibt es jemand, der dir die Wahrheit sagen darf? Von wem willst du die Wahrheit hören? Willst du es überhaupt hören? Es kann nicht sein, dass wir im Leben von anderen Menschen herum Wahrheiten, aber selber lassen wir unsere Sachen schön im Dunkeln. Darf dir jemand die Wahrheit sagen? Also wenn dich das nächste Mal jemand mit der Wahrheit konfrontiert, dann überleg. Wenn er dich kritisiert, dann überleg. Könnte es sein, dass Liebe seine Motivation ist? Denk darüber nach, bevor du ihm eine reinhaust, bevor du irgendwie reagierst oder einfach weg ist. Überleg und überleg, ob es an der Zeit ist, etwas ans Licht zu bringen, was dunkel ist bei dir, damit es heller wird, damit es echter wird. So, und vielleicht könntest du sogar aktiv werden. Du könntest sogar sagen, ich warte nicht, bis jemand kommt. Ich suche mir jemanden. Ich suche mir jemanden, der mir die Wahrheit sagen darf. Ich frage ihn, was er denkt über mich, wie er mich erlebt. Ich bitte ihn darum, mir die Wahrheit zu sagen. Das ist schwer. Wir wollen die Wahrheit über uns wissen, aber wir wollen die Wahrheit doch auch lieber wieder nicht über uns wissen. Wir wollen unser wahres Wesen kennenlernen und dann wollen wir es doch lieber wieder nicht kennenlernen. Das ist unser Dilemma, in dem wir stecken. Die Wahrheit ist sozusagen ein Geschenk, das keiner will. Aber Jesus sagt, die Wahrheit würde euch freimachen. Die beiden Action Steps hier unten. Such dir jemanden, der dir die Wahrheit sagen darf. Und bitte ihn darum. Und das zweite, überlege, wem du die Wahrheit sagen musst und tu's, wenn du ihn liebst. Amen.